Herzlich willkommen beim Wert- und Wohlsein-Podcast. Ich bin Chris Hauf, Finanzexpertin und Unternehmerin. Unser Ziel ist es, dir und Ihnen die Welt der Finanzen und alles, was damit zu tun hat, näher zu bringen, indem wir versuchen, Ihre und Eure Fragen rund um Geld und Absicherung zu beantworten. Heute geht es um Finanzen im weiteren Sinne, wichtig für die Absicherung.
Ja, heute sitzen wir also nochmal wieder erneut zusammen. Annika Kraftschick, ich freue mich riesig, dass du erneut Zeit gefunden hast, mit uns das Thema Steuern zu bewegen. Und heute wollen wir es mit dem Fokus Immobilie bewegen.
Genau. Hallo, ich freue mich auch, dass ich wieder da bin. Und heute das spannende Thema der Immobilien, was ja auch ein sehr großes Thema ist, weil viele einfach Immobilienbesitz haben und in unterschiedlichsten Konstellationen. Genau, und da schauen wir einmal, wie wird es vererbt vielleicht, wie kann ich es vorher schon übertragen, wie wird es behandelt in der Erbschaftssteuer, in der Schenkungssteuer und was gibt es da für Möglichkeiten?
Genau, sehr spannend. Grundsätzlich vielleicht gibt es da einen Unterschied, wenn man gemeinsam eine Immobilie besitzt, wenn man verheiratet ist, versus wenn man nur miteinander zusammenlebt, also einfach in der Partnerschaft, ohne jetzt eingetragen zu sein oder so.
Also ich habe, wenn ich eine Immobilie kaufe, kommt es immer darauf an, wer ist im Grundbuch denn eingetragen. Wenn beide zu 50% zum Beispiel eingetragen sind, ist es eine Bruchteilsgemeinschaft. Da ist es unerheblich, ob ich verheiratet bin oder nicht. Ich kann mich auch als GbR eintragen lassen, dann bin ich eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts und lasse mich als solche eintragen. Auch da ist es nicht relevant, ob ich verheiratet bin oder nicht. Ist eigentlich nur relevant für die Abgabe oder für die Erklärung der Vermietungseinkünfte. Mache ich das gemeinsam oder getrennt? Wenn mir 50% gehören als Bruchteilsgemeinschaft, dann gebe ich als Bruchteilsgemeinschaft eine gesonderte Erklärung ab. Wenn ich verheiratet bin, dann spare ich mir diese gesonderte Erklärung, weil ich das eben bei meiner Einkommensteuererklärung, in der ich ja sowieso zusammen veranlagt bin, angebe.
Ah ja, ist auch nochmal ein interessanter Aspekt. Also bei der Immobilie haben wir ja zwei Konstellationen. Entweder ich wohne in der Immobilie, als selbstgenutzte Immobilie, das Familienhaus oder die Familienwohnung. Oder ich habe eine Immobilie zur Kapitalanlage, klassisch die vermietete Eigentumswohnung. Mhm. Das heißt, ich habe Mieterinnen, Mieter, die mir eine Miete zahlen.
Genau. So.
Und die muss ich versteuern, hast du gerade gesagt.
Genau, die muss ich versteuern. Das sind ja Einnahmen, die ich erwirtschafte. Und die muss ich versteuern und in der Einkommensteuererklärung angeben.
Und wie ist es mit den Kosten? Also wenn ich jetzt was repariere an der Immobilie, kann ich da...
Genau, die Kosten sind dann abzugsfähig. Alle Aufwendungen, die im Zusammenhang mit diesen Einnahmen stehen, kann ich abziehen. Beispielsweise, ich habe ein Darlehen dafür aufgenommen, kann ich die Zinsen dafür absetzen, die Renovierungskosten, das Wohngeld, und dagegen stehen die Mieteinnahmen, die ich erwirtschaftet habe. Ich kann das Gebäude dann abschreiben, wenn ich es erworben habe, über eine bestimmte Nutzungsdauer, um die Abschreibung darzustellen, den Verbrauch dieser Immobilie darzustellen. Und diesen Gewinn muss ich dann in meiner Einkommensteuererklärung als Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung versteuern.
Und das trifft eben auf die Immobilie, in der ich wohne, nicht zu,
also nee.
Wenn sie mir gehört.
Genau, da kann ich, bekomme ich auch keine Miete, also habe ich keine Einnahmen, also habe ich auch keine Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. Für meine selbstgenutzte Immobilie kann ich nur meine Handwerkerkosten in der Einkommensteuererklärung als Handwerkerleistung ansetzen und die Kosten dafür zum Teil abziehen als Handwerkerkosten.
Mhm. Stimmt. Das passiert dann mit der Einkommensteuererklärung.
Genau, wenn ich eine abgebe, dann kann ich diese Kosten entsprechend geltend machen. Das gilt auch für die Handwerkerkosten, die ich über die Nebenkostenabrechnung bezahle. Also wenn ich in meiner, meistens ist es sogar in den Nebenkostenabrechnungen ausgewiesen, wie hoch ist der Anteil, der jetzt steuerlich abzugsfähig ist, und den kann ich in meiner Einkommensteuererklärung für meine selbstgenutzte Wohnung absetzen. Mhm.
Ah ja, das ist ja gut zu wissen. Das muss man berücksichtigen. Einfach Belege beifügen bzw. bereithalten und das Ganze eben angeben.
Genau.
Genau. Ja, dann ist wahrscheinlich das Thema Immobilienvermögen eine Frage, auch wieder, wenn eben vererbt oder geschenkt wird, also sei es von Eltern an die Kinder oder eben auch unter Eheleuten, weil einer verstirbt. Was ist denn da zu berücksichtigen, steuerlich gesehen?
Genau, da kommt es drauf an, ist das eine selbstgenutzte Immobilie oder auch eine fremdvermietete Immobilie. Bei den selbstgenutzten Immobilien gibt es bestimmte Steuerbefreiungen. Fürs Ehegattenheim, so nennt man das, wenn mein Ehepartner verstirbt und ich bleibe in dem Haus wohnen, dann gibt es dafür eine Steuerbefreiung, dass ich den Anteil, den ich jetzt erbe, der mein Mann gehört hat, dass der nicht der Steuerpflicht unterliegt, weil man damit einfach das Familienheim schützen will, sonst müsste ja die Witwe oder der Witwer noch Erbschaftssteuer bezahlen für das eigene Haus, was er jetzt bewohnt. Und das ist nicht gewollt, deswegen gibt es dafür eine komplette Steuerbefreiung, dass das, was ich als Anteil von dem Ehegattenheim erbe, dass das nicht besteuert wird.
Das ist ja gut zu wissen.
Genau, bei der Erbschaft ist es allerdings so, dass ich da 10 Jahre drin wohnen bleiben muss als überlebender Ehegatte. Mhm. Da gibt es Ausnahmen, wenn ich zum Beispiel ins Pflegeheim komme, gibt es Ausnahmen, dass dann nicht rückwirkend eine Steuer anfällt, weil das Dinge sind, für die ich nichts kann, dass ich da ausziehen muss. Wenn ich aber freiwillig nach einem Jahr ausziehe, dann würde Steuer anfallen. Das ist tatsächlich bei der Schenkung nicht so. Da gelten diese 10 Jahre nicht. Das heißt, wenn ich jetzt schon vorher meinem Ehegatten meinen Anteil schenke, innerhalb der Freibeträge, dann fällt keine Steuer an.
Man kann dann wirklich ohne Limit?
Genau, das ist genau das Ehegattenheim ohne Limit übertragen. Genau, ich muss nur selbst drin wohnen, also es muss der Familienwohnsitz sein. Genau.
Das heißt, und wenn, wie ist es bei Trennung?
Das ist, ja, ich muss noch verheiratet sein in dem Moment. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich bin schon getrennt und dann bekommt mein Ehegatte.
Nee, aber sozusagen, wenn vor der Trennung und ich trenne mich dann ein Jahr oder zwei später.
Ja, ja, genau. Da also es darf natürlich wissen. Keine Steuergestaltung sein, nee. Sondern ich schenke, wenn ich jetzt schenke, nur um mich dann scheiden zu lassen, dann müsste man das vorher mal prüfen, inwiefern das im zeitlichen Rahmen zusammensteht, dass das nicht ein Missbrauch ist, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Genau.
Genau, also vielleicht können wir ja nochmal das Thema Gesellschaft und die Vorteile der Gründung, oder wann greift denn oder wann macht es denn Sinn, eine Gesellschaft zu gründen und was bedeutet das überhaupt? Also welche Möglichkeiten gibt es da?
Genau, also es gibt ja die Möglichkeit, verschiedene Gesellschaftsformen zu gründen. Ich kann einfach eine GbR gründen, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Ich kann aber auch eine GmbH und Co. KG zum Beispiel gründen, kann auch eine vermögensverwaltende GmbH und Co. KG sein. Das ist eine GmbH und Co. KG, die nicht gewerblich infiziert ist, die weiterhin mein Privatvermögen behält, was nicht gewerblich infiziert wird, um mein Privatvermögen in einer Gesellschaft zu bündeln, so nennt man das dann, dass ich einfach alles, was ich besitze, mein Privatvermögen, das soll nicht in irgendein Gewerbevermögen gehen, sondern das soll schon mein Privatvermögen bleiben, aber ich bündel es in einer Gesellschaft, um an dieser Gesellschaft eventuell meine Kinder daran zu beteiligen. Das macht Sinn, wenn ich relativ viel Vermögen habe, um diese besagten Erbschaftssteuer- und Schenkungssteuerfreibeträge entsprechend auszunutzen. Alle 10 Jahre kann ich die ausnutzen. Dann macht es bei hohem Vermögen auch Sinn, das schon mal zu tun. Wenn ich das nicht in einer Gesellschaft bündel, dann müsste ich ja schon mal, wenn ich was übertragen müsste, würde ich schon mal Wohnung A übertragen. Welchen Wert hat denn Wohnung A? Wie kriege ich den ermittelt? Die Wohnung A ist vielleicht 500.000 Euro wert. Der Freibetrag für mein Kind sind nur 400.000 Euro. Das ist dann schwierig zu übertragen. Wenn ich es an einer Gesellschaft habe, gebe ich meinem Kind einfach einen Anteil an dieser Gesellschaft. Und die Gesellschaft hat einen Gesamtwert von 1 Million, gebe ich ihr einen Anteil von 40%, hat sie 400.000 Euro geerbt, so, oder geschenkt bekommen, sodass ich die Freibeträge viel genauer ausnutzen kann und nicht alles Vermögen irgendwie einzeln übertragen muss. Mhm. Depots, Kontostände, alles, was ich so besitze, vor allen Dingen Immobilien, dass ich die in einer Gesellschaft bündel und dann entsprechend die Beteiligung anders steuern kann, als wenn ich jetzt die einzelnen Immobilien irgendwie versuche zu übertragen.
Rein praktisch gesprochen, das heißt, ich eine Gesellschaft gründen, ja gut, es folgt den normalen Abläufen, wie man eine GbR oder eine GmbH oder was auch immer man da auswählt, eben gründet. Und dann muss man aber die Gegenstände oder die Immobilie, die Depots dahin auch übertragen, richtig?
Genau, das muss man sich dann im Einzelnen anschauen. Wie kriege ich dann die einzelnen Gegenstände in diese Gesellschaft übertragen? In welcher Form geht das? Das muss man sich dann wirklich im Einzelnen genau angucken.
Ist das denn dann steuerpflichtig?
Ja, das kommt drauf an, was das ist und in welchem Umfang ich das da reinbringe. Das ist wirklich sehr individuell. Das muss man sich dann anschauen, was für Vermögen da ist. Also da ist dann auf jeden Fall die Beratung, wenn ich entsprechendes Vermögen habe, zu sagen, ich liste einmal mein Vermögen auf, schaue mir das einmal mit einem Steuerberater zusammen an und schaue dann, ist eine Gesellschaftsgründung vielleicht eine gute Idee oder nicht. Gesellschaftsgründung hat natürlich auch laufende Kosten, bringt das mit sich. Der Steuerberater muss einen Abschluss machen, muss eine Steuererklärung abgeben, was vielleicht zu anderen Kosten führt, als wenn ich nur meine Einkommensteuererklärung ganz normal mache. Aber bei hohem Vermögen spare ich mir dadurch Schenkung und Erbschaftssteuer, was die laufenden Kosten dann vielleicht aufwiegt. Das muss man dann schauen, inwiefern das Vermögen vorhanden ist und was für Vermögen da vorhanden ist.
Also auf jeden Fall ist es ja auch möglich, dass dann nicht verheiratete Personen eine Gesellschaft zusammen gründen und da Vermögen einbringen. Mhm. Das ist aber wahrscheinlich steuerlich dann, wenn das Vermögen schon vorhanden ist, vermutlich komplizierter als
Genau, weil die Freibeträge halt nicht so hoch sind. Und wenn beide 50% daran beteiligt sind und ich als Ehegatte bringe meine Immobilie in diese Gesellschaft ein, dann gehört meiner Frau dann ja unmittelbar 50% von dieser Immobilie, wenn sie 50% an der Gesellschaft beteiligt ist, sodass ich ihr im Prinzip 50% der Immobilie geschenkt habe. Da sollte man auf jeden Fall aufpassen, bevor man eine Gesellschaft gründet, dass man auch guckt, wie kriege ich denn die einzelnen Vermögensgegenstände in die Gesellschaft eingebracht, ohne dass das natürlich schon eine Steuer auslöst. Das will man natürlich verhindern. Ansonsten macht es vielleicht gar keinen Sinn, eine Gesellschaft in dem Fall dann zu gründen, weil dann auch die laufenden Kosten dafür zu hoch sind. Das muss man sich dann wirklich anschauen, was für Vermögen da ist und wie das dann übertragen werden kann.
Ja, dann ist noch eine Frage zum Thema Spekulationsfrist. Das ist ja auch in der Presse. Wie du vorhin schon sagtest, wie sieht das bei Immobilien denn aus mit der Spekulationsfrist?
Genau, also noch greift ja die Spekulationsfrist von 10 Jahren. Wenn ich eine Immobilie länger als 10 Jahre halte, dann ist der Verkaufserlös, also der Gewinn, den ich erziele, nicht steuerpflichtig, zumindest laut aktueller gesetzlicher Fassung. Das greift nicht bei eigenen Wohnzwecken. Also wenn ich jetzt ein Haus zu eigenen Wohnzwecken habe und ich verkaufe das nach 5 Jahren, dann unterliegt das auch nicht der Steuer. Aber bei fremdvermieteten Immobilien ist das halt schon ein großes Thema, dass ich das nach 10 Jahren einfach so steuerfrei verkaufen kann. Das ist immer mal wieder in der Presse gewesen, ob es jetzt nicht doch mal abgeschafft wird. Diese Ausnahme, die ja doch sehr lukrativ ist für viele, die viele Immobilien haben. Mal abwarten, was da jetzt, ob das jetzt doch nochmal gekippt wird oder ob die weiterhin bestehen bleibt, diese Spekulationsfrist.
Ja, wir zeichnen also im April 2025 auf und sind gespannt, ob dieses Thema uns so erhalten bleibt, dass dann nach 10 Jahren die Immobilien steuerfrei verkauft werden können, wenn es denn Immobilien zur Kapitalanlage waren. Und wie ist das denn, wenn ich an meinen Partner, meine Partnerin verkaufen würde? Also wenn ich verheiratet bin versus wenn ich nicht verheiratet bin?
Genau, wenn ich jetzt an Ehegatten verkaufe, dann fällt keine Grunderwerbsteuer an, weil es dafür eine Steuerbefreiung gibt. Wenn ich aber an meinen Partner verkaufe, der nicht mein Ehegatte ist, dann fällt auch Grunderwerbsteuer an. Also man sollte sich wirklich vorher gut überlegen, bevor ich eine Immobilie übertrage, verkaufe, schenke, ob eventuell eine Art von Steuer anfällt. Weil sonst wird man vielleicht überrascht von einer entsprechenden Höhe der Grunderwerbsteuer. Genau, das sollte man sich immer genau anschauen oder den steuerlichen, rechtlichen Rat suchen und das entsprechend vorab klären lassen, inwiefern Steuer anfällt, um nicht überrascht zu werden.
Ja, dann sage ich vielen Dank, Annika Krawczyk, für das Thema Immobilie, das wir von den unterschiedlichen Aspekten her beleuchtet haben. Es sind sicherlich eine ganze Reihe von Fragen offen. Schreiben Sie uns wie immer gerne mit Fragen. Und ja, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, sehr gerne.
Themenwünsche und Fragen greifen wir gerne auf. Schreiben Sie uns an fragen@wertundwohlsein.de. Danke fürs Zuhören. Wenn es Ihnen oder euch gefallen hat, gebt uns ein Like und empfehlt uns weiter. Um keine Folge zu verpassen, abonniert unseren Podcast. Ihr findet uns fast überall, wo es Podcasts gibt. Noch mehr findet ihr auch auf unserem Blog auf wertundwohlsein.de. Also in diesem Sinne, stay tuned, wie es so schön heißt.